ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Norbert Lammert. Jahrzehntelang hat er die deutsche Politik maßgeblich mitbestimmt. 37 Jahre lang war der promovierte Sozialwissenschaftler CDU-Bundestagsabgeordneter, 12 Jahre lang Bundestagspräsident und seit 2018 ist er Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich weiß von keinem anderen Spitzenpolitiker, der sich so intensiv und ausdauernd mit allen Fragen rund um die Kultur befasst hat. Wahrlich ein weites Feld. Er spielt Klavier und auch Orgel und etwas Cembalo. Und er wollte mal Dirigent werden. Und deswegen wollen wir in diesem Doppelkopf das Thema Kultur auch ins Zentrum unseres Gespräches rücken. Herr Lammert, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag, Herr Rölke.
Wenn Sie Klavier spielen, dann spielen Sie Harmonien, auch mal Dissonanzen. Sie phrasieren Melodien. Was reizt Sie denn an diesem Instrument?
Naja, also wie in vielen anderen Fällen auch, ist die Entscheidung für dieses Instrument ja zu einem sehr frühen, für eine Berufsperspektive allerdings entschieden zu spätem Zeitpunkt eher zufällig gefallen. Ich habe aus meinem Elternhaus weder Instrumente vorgefunden, noch irgendeine musikalische Präjudizierung erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich selber dann irgendwann diesen Wunsch vorgetragen habe. Jedenfalls hat uns und mich insbesondere mein Vater dann zu einem Weihnachtsfest mit der Anschaffung eines Klaviers angenehm überrascht und damit begann dann meine Beschäftigung mit diesem Instrument.
Und das haben Sie überwiegend solistisch gemacht, also mit sich selbst gespielt. Das geht ja auf dem Klavier sehr gut. Wenn man Geige spielt, kann man eigentlich nicht mit sich allein spielen.
Ja, also ich habe dann natürlich Klavierunterricht bekommen, habe aber vielleicht nicht zufällig auch am Klavier eine ausgeprägte Neigung zur Improvisation an mir selbst entdeckt. Das hat mich auch gegenüber den drögen Etüden und den Notwendigkeiten einer schlichten technischen Einübung von Fingersätzen und anderen mit der Beherrschung jedes Instruments verbundenen Schwierigkeiten immer ein bisschen hinweggeholfen.
Das heißt, Sie konnten sich schon von früh an am Klavier hinsetzen und einfach so vor sich hin fantasieren? Vielleicht mit einem Thema als Ausgangspunkt oder mit einem Motiv?
Ja, also hilfreich war es vor allen Dingen dann später, als ich auch wieder eher zufälligerweise gebeten wurde, Schulgottesdienste zu begleiten und auf diese Weise vom Klavier auf die Orgel rutschte. Da ist es für die Begleitung dann von Gottesdiensten und Gemeindegesängen natürlich schon hilfreich, wenn man über ein gewisses Improvisationsvermögen verfügt, um Einleitungen und Nachspiele oder Überwindung von Zeiten auch ohne vorgegebene Notenblätter bewältigen zu können.
Ja, Temposchwankungen natürlich auch. Manchmal schleppt ein Chor oder treibt und so. 2007 haben Sie in einem Interview mit dem Phonoforum gesagt, dass Sie auch mal den Wunsch hatten, Dirigent zu werden. Da zeigt sich ja auch schon, glaube ich, der Wunsch, vorne zu stehen. Also, stimmt das?
Ja, in meiner Gymnasialzeit hat sich mein Interesse oder auch meine Begeisterung für Musik sehr intensiviert, sodass ich gegen Ende meiner Schulzeit für einen kurzen, übermütigen Zeitraum die Vorstellung hatte, Musik zu studieren mit dem Ziel, Dirigent zu werden. Glücklicherweise habe ich rechtzeitig begriffen, dass daraus nichts Vernünftiges werden würde. Und habe mir dann die Musik im Allgemeinen, das Klavier im Besonderen als schönes Hobby bewahrt, ohne auf eine fatale, aber ganz sicher nicht erfolgversprechende Musikerkarriere zu setzen.
Ich möchte doch noch mal ganz kurz bei dem Stichwort Dirigieren bleiben. Dirigieren heißt ja Macht haben. Also man gibt nicht nur das Tempo vor, sondern man gestaltet die Musik als Dirigent. Einer bestimmt und alle Orchestermusiker müssen folgen. Ist das ein Problem?
Naja, also jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt, als es diese kurzzeitige Überlegung gab, hat die Vorstellung, auf diese Weise über andere mit oder ohne Anführungszeichen Macht auszuüben, sicher keine Rolle gespielt. Aber nicht nur mit einem Instrument, sondern durch das Zusammenfügen von verschiedenen Stimmen sozusagen gemeinsam was zu bewältigen, das hat mich schon zugegebenermaßen fasziniert.
Ja. Ich habe einen kleinen Gegenstand mitgebracht und wollte fragen, hatten Sie sowas mal in der Hand?
Ja, ich habe inzwischen sogar eine kleine Kollektion von Taktstöcken. Simon Rattle, der mich ja mal als Gastdirigent seine Philharmoniker hat dirigieren lassen, hat mir am Ende seinen Taktstock geschenkt. Und nachdem das damals nicht wegen der Bedeutung der Aufführung, sondern wiederum wegen der Prominenz des Betroffenen durch die Medien gegangen war, habe ich dann über ein paar Monate hinweg bei Auftritten an ganz unterschiedlichen Stellen mit ganz profanen Anlässen von den Veranstaltern besonders gerne einen Taktstock zur Erinnerung an die Veranstaltung überreicht bekommen. Ja.
In der Öffentlichkeit haben Sie aber meistens, wenn Sie mit einem Musikinstrument oder mit irgendeinem klingenden Gegenstand in Verbindung gebracht werden, eine Klingel gehabt, eine Glocke gehabt.
Die ich in meiner Amtszeit ein einziges Mal benutzt habe und auch da eigentlich nur Demonstrations- und Probeweise, nämlich nach der ersten Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin, als wie immer nach solchen Wahlgängen der Wahlgang geschlossen und dann die Sitzung unterbrochen war, bis zur Verkündigung des Wahlergebnisses, um dann wieder Aufmerksamkeit für die wieder aufgenommene Sitzung zu erreichen, habe ich damals zum ersten und nach meiner Erinnerung auch zum letzten Mal diese berühmte Glocke des Bundestagspräsidenten benutzt.
Das wollte ich fragen. Also der Bundestagspräsident Norbert Lammert hat keine eigene Glocke, sondern es gibt eine Bundestagspräsidentenglocke.
So ist es.
Und die klingt gut.
Naja, noch besser ist, wenn man sie nicht braucht.
Lassen Sie uns mal über die gesellschaftspolitische Dimension der Musik und des Musizierens sprechen. Wer Musikschulen schließt, der gefährdet die innere Sicherheit. Das hat der ehemalige Innenminister Otto Schily gesagt. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang zwischen Musikschulen und der inneren Sicherheit, Herr Lammert?
Naja, das ist sicher ein bisschen sehr zugespitzt, aber ich teile die Überzeugung, dass musikalische Früherziehung oder überhaupt die frühe Begegnung und Auseinandersetzung mit Kunst im weitesten Sinne ein beinahe unverzichtbarer Bestandteil der Persönlichkeitsbildung ist. Und ich habe selber häufig, wenn ich über das Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland als Kulturstaat gesprochen habe, darauf hingewiesen, dass nach meiner Überzeugung dieser Kulturstaat nicht in seinen Blüten bedroht ist, sondern an seinen Wurzeln. Also um die Zukunft der Berliner Philharmoniker, der vielen Staats- und Landestheater, vieler in Deutschland ja meist öffentlich getragener großer Kultureinrichtungen, nicht nur Klangkörper, auch Bibliotheken, muss man sich keine wirklichen Sorgen machen. Aber um den Nachwuchs, sowohl an Interessenten wie an künftigen Schauspielern, Musikern, Künstlern eben doch. Und da teile ich die Besorgnis, dass bei dieser Art von Institutionen, Ihre Frage war ja Musikschulen, bei denen es sich nicht um eine gesetzliche Pflichtaufgabe handelt, etwas vorschnell der Rotstift angesetzt wird und die unmittelbar nicht absehbaren, aber langfristig erkennbaren Folgeprobleme dabei übersehen werden.
Herr Lammert, das Stichwort Bochum, Sie sind in Bochum geboren, 1948. Und jetzt sind wir bei diesem Stichwort auch angelangt, bei einer Musik, die sich mit Bochum beschäftigt, das Lied von Herbert Grönemeyer. Eine, wenn man so will, Bekenntnismusik, eine Liebeserklärung an die Stadt. Da steckt schon so eine große Portion Lokalpatriotismus drin. Können Sie mit diesem Begriff was anfangen?
Ja, wie ich überhaupt den Patriotismusbegriff ja rundum sympathisch finde oder umgekehrt, deswegen habe ich gerade ein bisschen gezögert, seine Inanspruchnahme für Nationalismus oder Engstirnigkeit geradezu für einen Verrat an dem Begriff halte, dass es nicht nur einen nationalen Patriotismus, sondern auch einen lokalen Patriotismus gibt, davon kann man sich außer in spielfreien Zeiten an jedem Wochenende bei Bundesligaspielen mühelos einen Eindruck verschaffen, einschließlich der an der Stelle auch wieder erkennbaren Versuchungen zur Übertreibung und zur Abgrenzung, die sich wie mit jeder Übertreibung auch damit verbinden.
Auch darauf wollte ich zu sprechen kommen. Fußball, apropos Bochum, der VfL Bochum hat sich in der Fußball-Bundesliga gehalten. Als Mitglied des VfL Bochum, Herr Lammert, hat Sie das wahrscheinlich sehr, sehr gefreut.
Das kann man wohl sagen. Umgekehrt hat mich meine langjährige Mitgliedschaft im VfL Bochum, die noch länger zurückliegt als meine Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, für viele Turbulenzen des politischen Lebens gestählt.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen, tief im Westen. Du bist keine Schönheit, vor Arbeit ganz grau. Liebst dich ohne Schminke, bist ne ehrliche Haut, leider total verbaut, aber gerade das macht dich aus. Du hast einen Pulsschlag aus Stahl, man hört ihn laut in der Nacht. Bist einfach zu bescheiden, dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt, du Blume im Revier. Bochum, ich komm aus dir, Bochum, ich häng an dir, Glück auf, Bochum. Du bist keine Weltstadt, deiner Königsallee. Find keine Modenschauen statt, hier wo das Herz noch zählt, nicht das große Geld, während schon in Düsseldorf. Warum ich komm aus dir, Himmelbett für Tauben und ständig auf Koks. Aus dem Schrebergarten deine Laube macht mit dem Doppelpass jeden Gegner nass, du und dein VfL. Warum ich komm aus dir, Bochum, ich hänge dir, Glück auf. Bochum, ich komm aus dir, Bochum, ich hänge dir, Glück auf. Glück auf, Glück auf, Bochum.
H2 Kultur Doppelkopf, heute am Tisch mit Norbert Lammert, Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Als ehemaliger Bundestagspräsident und aktuell als Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung haben Sie sich unermüdlich, Herr Lammert, für die Kultur eingesetzt. Nicht so sehr in den Hinterzimmern, sondern vorne in den Debatten, in den öffentlichen, am Rednerpult, bei der Ruhr-Triennale genauso wie zum Beispiel bei der Siemens-Musikpreisverleihung, bei Lessing-Tagen und Schiller-Tagen. Bei Suhrkamp haben Sie 31 Ihrer Reden veröffentlicht. Viele hundert Reden haben Sie im Laufe der Jahrzehnte gehalten, über Musik, über Theater, über Kunst, Literatur, Architektur auch. Ich vermute, so ein Engagement gibt es ja nur, wenn man sich auch im Kreis von Künstlerinnen und Künstlern wohlfühlt. Ist das so?
Ja, das ist ganz sicher so, wobei es unter Künstlerinnen und Künstlern wie unter Politikerinnen und Politikern solche und solche gibt. zwischen dem jeweiligen professionellen Interesse und der Frage, wie gut man persönlich mit dem einen oder der anderen korrespondiert, muss man dann natürlich auch nochmal sehr unterscheiden. Richtig ist, dass für mich der Kontakt zu Künstlerinnen und Künstlern immer sowohl eine wichtige persönliche Inspirations- und Orientierungsquelle war und geblieben ist und ich dafür ganz sicher mehr Zeit aufwende als für manche anderen Kontakte, die andere wiederum für sich besonders wichtig finden.
Als aktiver Politiker haben Sie Kunst, Kultur gefördert. Als Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung haben Sie ganz andere Möglichkeiten zur Förderung, zum Beispiel mit Stipendien und einem Stipendienprogramm. Welche Bedeutung haben denn diese Stipendien, jetzt kommen wir mal auf die Konrad-Adenauer-Stiftung zu sprechen, welche Bedeutung haben die für das Selbstverständnis der Adenauer-Stiftung?
Also für die Konrad-Adenauer-Stiftung ist jedenfalls festzuhalten, dass die Förderung von Kunst- und Kulturaktivitäten inzwischen eine der Satzungsaufgaben ist. Ich erinnere mich gut daran, als ich noch vor meiner Zeit als Bundestagspräsident erste Initiativen zur Verstärkung auch von Kulturaktivitäten in der Stiftung ergriffen hatte, dass das bei manchen die kritische Nachfrage erzeugte, was das denn nun mit Politik eigentlich zu tun habe. Wir seien doch eine politische Stiftung und nicht eine Kultureinrichtung. Und ich habe dann regelmäßig darauf hingewiesen, dass das genau mein Politikverständnis ausmacht. Ein Politikverständnis, das nicht kulturell begründet ist, ist jedenfalls nach meiner Überzeugung auch nicht das Kulturverständnis des Grundgesetzes, auch nicht das Staatsverständnis des Grundgesetzes. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir neben vielen im engeren Wortsinn politischen Aktivitäten, Projekten, Initiativen, Programmen auch eine Reihe von festen und wechselnden Formaten zur Kunst- und Kulturförderung haben, wobei wir bei der Vergabe von Stipendien in aller Regel ja öffentliche Mittel weitergeben, so wie das andere Institutionen auch tun. Wir haben vor einigen Jahren eine Erbschaft übernehmen können, deren Zweck wiederum die Förderung von jungen Künstlern war. Das haben wir dann auch mit Hilfe von Sponsoren über die Erschöpfung dieses Erbschaftstitels hinaus fortgesetzt und auf Dauer gesetzt, sodass man auch an der Stelle unsere besondere Interessenlage auch und gerade Kunst- und Kulturförderung in unser Fördersystem aufzunehmen, erkennen kann.
Ich war ganz erstaunt, als ich mich jetzt ein bisschen im Zusammenhang mit unserem Gespräch mit der Konrad-Adenauer-Stiftung beschäftigt habe, dass die Stiftung 111 Auslandsbüros betreibt. Spielt da die Kulturförderung auch eine Rolle? Vielleicht sogar die entscheidende Rolle?
Na, die entscheidende ganz sicher nicht. Also da muss man jetzt wiederum die Proportionen nüchtern betrachten. Ich nehme mal ein Beispiel zu den besonders wichtigen, seit vielen Jahren etablierten Formaten der Stiftung gehört die jährliche Vergabe eines Literaturpreises, der inzwischen im Übrigen unter den Hunderten von Literaturpreisen, die wir in Deutschland in der Zwischenzeit haben, einen bemerkenswert guten und gefestigten Ruf hat. Und gelegentlich wird dann der oder die jährliche Preisträgerin auch zu Veranstaltungen in einem unserer Partnerländer eingeladen. Vor allen Dingen, wenn sich da aufgrund der thematischen Orientierung oder einer jüngeren Publikation ein besonderer Aspekt ergibt. Wie überhaupt die Arbeit unserer Büros im Inland wie im Ausland dadurch geprägt ist, dass wir ein Arbeitsprogramm haben, auf das wir uns gemeinsam verständigt haben, mit Kernthemen und Schwerpunktaktivitäten. Aber kein Arbeitsprogramm eines Landesbüros im Inland und im Ausland ist mit dem des Nachbarn identisch, sondern jeder versucht auch auf besondere Interessen, Anliegen, Probleme, Entwicklungen des jeweiligen Partnerlandes zuzugehen. Und das gilt natürlich dann auch für diesen Bereich von möglichen Kulturprojekten. Es versteht sich eigentlich fast von selbst, dass der Literaturpreis der Adenauer Stiftung auch nicht durch Geheimgespräche im Vorstand der Stiftung vergeben wird, sondern durch auf Vorschlag einer Jury, die aus ausgewiesenen Literaturwissenschaftlern und Literaturkritikern besteht.
sagt Norbert Lammert, der Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ein anderes Thema, der Lammert, der Historiker Klaus-Dietmar Henke, hat nach jahrelangen Forschungen herausgefunden, dass Konrad Adenauer fast 10 Jahre lang seine politischen Gegner systematisch ausspionieren ließ. Und zwar mit Hilfe der Organisation Gehlen, aus der später dann der BND hervorgegangen ist. Fast 500 Berichte aus dem SPD-Vorstand sind auf dem Tisch von Adenauer gelangt. Das deutsche Watergate hat die Süddeutsche Zeitung ziemlich spektakulär, ziemlich wortgewaltig getitelt. Was für ein Problem liegt denn da auf Ihrem Schreibtisch als Präsident der Stiftung?
Also ganz so spektakulär und vor allen Dingen ganz so neu, wie es auf den ersten Blick erschien, sind diese Befunde ja nicht. Das erklärt vielleicht auch, warum es außer dem auffälligen Aufschlag, den Sie gerade zitiert haben, Weiterungen in der deutschen Publizistik nicht gegeben hat. Es hat sogar einen ausdrücklichen gegenteiligen Kommentar gegeben, der darauf hinwies, dass alle vorgetragenen Sachverhalte seit vielen Jahren bekannt sind, wie auch immer. Für uns ist in diesem Zusammenhang eigentlich nur von Bedeutung, dass wir die Archive von Politikernachlässen, die in der Adenauer-Stiftung vorgehalten werden, ganz selbstverständlich Wissenschaftlern, auch Publizisten für eigene Forschungsvorhaben zur Verfügung stellen. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von politischen Stiftungen. Und dass wir dann wiederum nicht die Ergebnisse kommentieren, zu denen wer auch immer bei seinen eigenen Recherchen kommt. Der von Ihnen gerade genannte Autor ist von mir vor 2 Jahren auch eingeladen worden, in einem großen Sammelband zur Geschichte der CDU einen der vielen über 2 Dutzend Beiträge zu verfassen. Da hat er selber die überragende Bedeutung von Konrad Adenauer für die Gründungsphase der Republik hervorgehoben. Und als er jetzt nach seinem jüngeren Befunden in einem Interview gefragt wurde, ob das ein Anlass sei, die Biografie von Adenauer neu zu schreiben, hat er das ausdrücklich als offensichtlich übertrieben zurückgewiesen.
Ich hatte es am Anfang unserer Doppelkopf-Sendung gesagt, 12 Jahre lang waren Sie Bundestagspräsident und damit der zweite Mann im Staate nach dem Bundespräsidenten, Herr Lammert. Zum Abschied haben Sie den Komponisten Stefan Heucke gebeten, ein Stück zu komponieren, ausgehend vom Kaiserquartett, Opus 76 Nummer 3 von Joseph Haydn. Das steht in der schönen, klaren Tonart C-Dur. Die bekannteste Melodie in dem Stück kennt jeder, die Melodie der Nationalhymne. Warum haben Sie gerade an diesen Komponisten sich gewandt und dieses Thema gewünscht?
Das Thema erklärt sich beinahe von selbst. Mit der Nationalhymne hat jeder Repräsentant eines Verfassungsorgans noch regelmäßiger, noch intensiver zu tun als irgendjemand sonst in diesem Lande, einschließlich der Frage, zu welchen Zwecken man sie in welcher Form tatsächlich einsetzen will oder nicht. Und was den Komponisten angeht, mit Stefan Heucke bin ich seit vielen Jahren befreundet. Übrigens auch eine von vielen Künstlerbekanntschaften, die sich eher zufällig ergeben und von denen sich in dem einen Fall eine langjährige, engere Bindung ergibt und in vielen anderen Fällen auch nur eine gelegentliche, ohne besondere Folgewirkungen. Als ich Stefan Heucke damals fragte, ob er sich vorstellen könnte, zur Melodie der Nationalhymne eine Klavierkomposition zu fertigen, war er außerordentlich zögerlich, weil ihm nun gerade wiederum die Wahrnehmung dieser Melodie als Nationalhymne besonders schwierig, sperrig erschien. Das, was dann am Ende tatsächlich entstanden ist, nennt er ja auch ganz bewusst Variationen mit Haydn und nicht Variationen zur Nationalhymne. Ich finde umgekehrt das Werk herausragend gut gelungen, weil in den Variationen, in denen er sich ja ganz eng an die Klaviervariationen anlehnt, die Joseph Haydn selbst von seinem Streichquartett gefertigt hat, in 4x4 Variationen nicht nur einen Gang durch die Musikgeschichte und den verschiedenen Kompositionstechniken über die Jahrhunderte der jüngeren Musikgeschichte anstellt, sondern man als Zuhörer beinahe den Eindruck gewinnen kann, als erlebe man einen Ritt durch die jüngere deutsche Geschichte auf dem Klavier. Also ich bin für diese Komposition, die aus dem von Ihnen gerade genannten Anlass entstanden ist, ganz besonders dankbar.
28 Minuten lang dauert dieses Stück für Klavier solo, leise verhalten, geht es los und nach vielen Aufbrüchen und Ausbrüchen, sogar nach einer eingebauten Fuge, geht das Stück dann auch Piano zu Ende. Und dabei pendelt die Tonart zwischen Dur und Moll, also Jubel klingt anders.
Ja, und gerade deswegen finde ich diese Komposition so anrührend. Die deutsche Geschichte ist nun nachweislich viel komplizierter als die mancher anderer Nationalstaaten. Und genau diese Turbulenzen zwischen Glanz und Elend, zwischen Erfolgen und Niederlagen, zwischen Zusammenbrüchen und Errungenschaften, die werden hier in einer ganz subtilen, nicht plakativen Weise deutlich.
Wir hören diesen Schluss aus den Variationen mit Haydn, komponiert von Stefan Heuke. Es spielt die Pianistin Anna Maria Markovina. Einstimmig, mit einem ganz kleinen Affekt geht diese Musik zu Ende. Variation mit Haydn, eine Komposition von Stefan Heuke mit der Pianistin Anna Maria Markovina. Wir haben die letzten knapp 3 Minuten dieses knapp halbstündigen Werkes gehört. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Präsidenten der Konrad-Adenauer-Stiftung Norbert Lammert. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Lammert, Sie haben die Leitkultur einmal einen elektrisierenden Begriff genannt. Elektrizität, das hat ja was mit Spannung zu tun. Seit Jahren taucht dieser Begriff immer mal wieder in den Debatten auf. Wie ist denn Ihr Eindruck? Haben sich die reflexhaften Abwehrreaktionen dagegen gelegt? So haben Sie das 2006 mal bei einer Veranstaltung im Kloster Eberbach gesagt.
Naja, jedenfalls ist das ein Begriff, der, wann immer er in Anspruch genommen wird, regelmäßig mindestens Aufmerksamkeit, bei manchen Begeisterung und bei anderen Empörung erzeugt. Ich sage gelegentlich, es gibt Begriffe, die sich zur unmissverständlichen Beschreibung dessen, was damit gemeint ist, offensichtlich nicht so richtig eignen. Aber als Absprungfläche für Debatten, die notwendig sind, ist kaum ein anderer Begriff besser geeignet als dieser, weil er eben gleich so einen Reizreflex bedient.
Nach wie vor.
Ja, also wobei ich mit einem gewissen Amüsement zur Kenntnis nehme, dass diejenigen, die ihn für völlig indiskutabel halten, selber keine Probleme mit Leitartikeln, mit Leitmelodien, auch mit Leitfiguren haben. Nur wenn dieser Begriff im Zusammenhang mit Kultur verwendet wird, gibt es offenkundig eine reflexhafte Sperre.
Was ist der Kern, den Sie mit Leitkultur meinen, Herr Lappert? Ist das die gemeinsamen Erfahrungen? Sind das Orientierung, Überzeugung?
Also wie hoffentlich aus meinem ersten Hinweis schon deutlich wird, den Begriff finde ich vergleichsweise zweit-, vielleicht sogar drittrangig. Worum es mir geht, ist, dass jede Gesellschaft ein Mindestmaß an Gemeinsamkeiten braucht, ohne die sie die Unterschiede nicht aushält. Und je mehr Unterschiede eine Gesellschaft erlauben will, was eigentlich ein Qualitätsmerkmal liberaler, aufgeklärter Gesellschaften sein sollte, desto dringender ist dieses Mindestmaß an Gemeinsamkeiten. Und dazu gehören Erfahrungen, die ein Land mit sich selbst gemacht hat, Orientierungen, die aus diesen Erfahrungen entstanden sind, Überzeugungen, die oft über Generationen vermittelt und weitergegeben werden und die das kulturelle Fundament einer Gesellschaft bilden, ohne dass auch eine Rechtsordnung keine Plausibilität entfaltet.
Wir könnten jetzt eine Stunde, zwei Stunden über den Begriff der Leitkultur und wie sich die Debatten daraus entwickelt haben, sprechen, Herr Lammert. Ich möchte noch ein anderes ähnlich großes Thema erwähnen oder jetzt auch nochmal Sie befragen danach. Das hängt auch mit der Leitkultur zusammen. 2018 sind Sie mit dem Leo-Beck-Preis ausgezeichnet worden und mit diesem Preis werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in hervorragender Weise für die jüdische Gemeinde in Deutschland eingesetzt haben. Eine große Frage also jetzt nochmal an Sie, Herr Lammert, die Bedeutung der Religion, die auch im Zusammenhang mit der Leitkultur sicherlich diskutiert werden muss. Welche Bedeutung hat die Religion in diesem multikulturell geprägten Land?
Es gehört zu den besonders weit verbreiteten Missverständnissen, dass wir in einer aufgeklärten, modernen Gesellschaft religiöse Bezüge nicht mehr bräuchten, jedenfalls nicht mehr akzeptierten. Da fällt zunächst mal auf, dass, wenn man in die Welt guckt, die Bedeutung von Religion für öffentliches Leben, auch für politisches Handeln, erkennbar nicht abgenommen, an vielen Stellen eher zugenommen hat, einschließlich erschreckender Varianten in Form von Fundamentalisierung und Instrumentalisierung von Religionen für erkennbar politische Zwecke. Übrigens Erfahrungen, die wir in unserer eigenen Geschichte nun auch handfest gemacht haben. Auch im eigenen Land, in dem kirchliche Bindungen immer mehr zurückgehen, wie übrigens andere gesellschaftliche Bindungen auch, geht deswegen nicht unbedingt die Bedeutung des Religiösen zurück. Alle Untersuchungen, die wir selber, also etwa in der Adenauer Stiftung, aber auch viele andere Forschungsinstitute in den vergangenen Jahren gemacht haben, kommen zu dem nur mäßig überraschenden Ergebnis, dass auch unter denen, die für sich keine kirchlichen Bindungen mehr reklamieren, die Bedeutung von Religion für vergleichsweise hoch und nicht für niedrig gehalten wird. Also insofern gehört das sicher zu einem der spannenden gesellschaftlichen, auch politischen Themen, wie sich das Verhältnis von Religion und durch religiöse Traditionen und Überzeugungen vermittelten Orientierung auf der einen Seite zu nachlassenden Institutionsbindungen, in diesem Falle kirchlichen Bindungen, weiterentwickelt und ob und welchen Effekt das auch für das politische Leben einer Gesellschaft haben mag.
2006 haben Sie die deutsche Messe aus dem Lateinischen neu übersetzt, Herr Lammert, vom Kyrie Eleison bis zum Agnus Dei. Was hat Sie dazu motiviert?
Naja, das war ein bisschen komplizierter. Der vorhin schon angesprochene Komponist Stefan Heucke hatte einen Kompositionsauftrag zum Reformationsjubiläumsjahr, eine deutsche Messe zu komponieren. Das war ein doppelt interessanter Auftrag für einen Protestanten, eine Messe zu komponieren. Klammer auf, das ist allerdings Johann Sebastian Bach auch in einer bemerkenswerten Weise gelungen, Klammer zu. Aber eben in der Tradition von Martin Luther, Deutsch auch als Kommunikationsmittel im liturgischen Kontext zu benutzen, ausdrücklich eine deutsche und nicht eben eine lateinische Messe. Und er hatte bei mir nachgefragt, ob ich ihm da Hinweise auf dafür geeignete Texte geben könne, weil er die üblichen tradierten Formeln eigentlich nicht gerne benutzen wollte. Nicht, weil sie falsch sind, sondern weil sie eben durch ständige Benutzung, durch ständigen Gebrauch abgenutzt sind und kaum noch irgendeine Wirkung erzeugen. Und als ich mich dann daran erinnerte, dass ich Jahre zuvor aus einem tatsächlich ganz privaten Anlass mal eine eigene deutsche Version für das Paternoster gemacht hatte, hatte mich Stefan Heucke dann gebeten, ob ich nicht in einer ähnlichen Weise auch die Messtexte vom Kyrie bis zum Agnus Dei übersetzen könnte. Insofern war das eigentlich eine Auftragskomposition.
Doch eine Frage noch mal zum Übersetzen. Lammert, der Übersetzer, wie muss ich mir das vorstellen? Der sitzt am Schreibtisch und hat den Strohwasser neben sich und guckt danach?
Nein, überhaupt nicht, weil ich ja nicht mit einem philologischen Interesse an den Text herangehe, sondern mit einem interpretatorischen. Ich möchte sozusagen durch die Art der Übertragung Aufmerksamkeit wiederherstellen für einen zentralen, in diesem Fall liturgischen Text. Dabei ist im Übrigen in jeder Zeile, sowohl beim Paternoster wie bei den anderen Messtexten, dieser Bezug sofort erkennbar. Aber an vielen Stellen wird der Hörer oder Leser denken, so heißt das doch eigentlich gar nicht. Und um genau diesen Effekt geht es mir, darüber nachzudenken, was denn eigentlich gemeint ist. Und neben manchen begeisterten Zuschriften habe ich natürlich auch manche empörte Reaktionen bekommen, dass man mit einem solchen Text so nicht umgehen dürfe. Meine Rückfrage lautet dann immer regelmäßig, wer weiß denn eigentlich, wie der Originaltext hieß? Und wir kennen ihn überhaupt nur in Übertragungen, sodass das Übertragen eigentlich nicht der neue, unangemessene Umgang mit einem heiligen Text ist, sondern die Fortsetzung einer unvermeidlichen Annäherung an etwas, von dem wir glauben, dass es in einer bestimmten Weise übermittelt worden ist, aber nur in Übermittlungen und Übertragungen kennen.
Übertragen, übersetzen bedeutet auch immer zugleich interpretieren. Das muss einem natürlich auch klar sein.
Ja, aber deswegen habe ich zu Beginn gesagt, man kann das mit philologischem Interesse betreiben. Dann geht es um die möglichst präzise Übersetzung aus einer anderen Sprache. Man kann es aber auch mit dem Interesse des Aufmerksammachens auf Gemeintes verbinden. Und das Letztere war jedenfalls mein Zugang.
Als dritte Musik, Herr Lammert, haben Sie ausgewählt Notre Père, Vater Unser, Opus 14 für vierstimmig gemischten Chor des französischen Komponisten Maurice Durufle. Was ist das für ein Stück? Was ist das für ein Komponist?
Es gibt Dutzende Kompositionen des Vater Unser, reine Chorsätze mit Instrumentalbegleitung, Solisten mit einzelnen Instrumenten. Maurice Durufle ist ein Franzose, der viel für Orgel, auch viel für Chöre geschrieben hat. Dies ist eine der, wie ich finde, für mich persönlich eindrucksvollsten, extrem kurzen, aber extrem prägnanten Umsetzungen dieses Gebetes in eine musikalische Version.
Thank you.
Notre Père, Vater Unser von Maurice Durufflé, gesungen vom Ensemble Lords of the Courts. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Norbert Lammert, Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Und Herr Lammert, wir sollten noch mal über eine bestimmte rhetorische Qualität von Ihnen sprechen. Das passende, ernste Wort, abgeschmeckt mit einem Schuss Selbstironie, ein lupenreiner Lammert. Das hat mal ein Kommentator geschrieben. Ihr Witz, Ihre Ironie, Ihre Schlagfertigkeit, hatten Sie die schon, hatten Sie die schon von Jugend an drauf?
Das weiß ich nicht. Das müssten Sie jetzt Leute fragen, die mich von Jugend auf beobachtet oder begleitet haben. Ich glaube, dass ich in diesem Zusammenhang von meinem Vater, der da eine ähnliche Begabung zu schlagfertigen Kurzbemerkungen hatte, profitiert habe. Aber wie früh die bei mir zu beobachten war, könnte ich selber nicht beantworten.
Ihr Vater ein Bäckermeister in Bochum und Sie der Älteste von 7 Kindern.
Ja, das muss ja der Weitergabe von Begabungen oder vielleicht auch Gewohnheiten nicht im Wege stehen. Ja.
Wobei, wenn man viele Geschwister hat, kann ich mir schon vorstellen, das schärft auch irgendwie die Rhetorik, die Fähigkeit.
Ja, also jedenfalls ist mir der Umgang mit kleineren und später größeren Versammlungen mit unterschiedlichen Interessen sehr früh sehr deutlich gewesen. Ja.
Hören und Zuhören, das sind zwei unterschiedliche Tätigkeiten, man könnte auch sagen zwei unterschiedliche Haltungen, Einstellungen. Was könnte denn der Unterschied sein zwischen Hören und dem Zuhören?
Für mich ist das Zuhören die aktivere Version des
Zuwendung.
Hörens. Sie setzt tatsächlich eine Bereitschaft voraus, sich nicht nur etwas anzuhören, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Idealerweise vor allen Dingen im Gespräch, im Dialog mit einzelnen Personen oder auch kleineren oder größeren Gruppen von Personen. Nicht nur zu hören, was die sagen, sondern zuzuhören, warum sie was sagen. Auch da kann man im Übrigen als Musikhörer das eigene Hörvermögen trainieren, denn man kann sich von Musik berieseln lassen. Man kann aber durch Zuhören auch Entdeckungen machen.
Und beides, das Hören und das Zuhören, hat auch was mit Geduld zu tun.
Ja, das Zuhören sicher noch mehr als das Hören im Allgemeinen.
Wir wollen noch eine letzte Musik hören. Wir wollen ihr zuhören. Als letzte Musik haben Sie eine zeitgenössische Musik gewählt, Herr Lammert, eine Komposition von Jörg Wittmann, eine Fantasie für Klarinette Solo. Wir werden gleich in einen Abschnitt hören, wie der Komponist, der ja selbst ein ganz exzellenter Klarinettist ist, wie er dieses Werk von 1993 spielt. Warum haben Sie dieses Stück gewählt?
Einmal auch deswegen, weil ich mit Jörg Wittmann im Laufe der Jahre eine ähnlich freundschaftliche Beziehung entwickelt habe, wie zu Stefan Heuke auch. Wobei Wittmann zu den mit oder ohne Anführungszeichen Universalgenies gehört, die weltweit als Solisten gefeiert werden, die zu den inzwischen etablierten zeitgenössischen Komponisten gehören. Eine seiner Kompositionen, eine Auseinandersetzung mit einer Beethoven-Sinfonie, ist in einer der letzten Spielzeiten einige hundert Male auf den Konzertprogrammen von Orchestern weltweit gewesen. Und was er mit seiner Klarinette nicht nur anstellt, sondern ausdrückt, ist umwerfend. Und dieses Klarinetten-Solo-Werk ist eine der ersten Kompositionen, die er überhaupt fixiert hat. Es ist ja eine Improvisation, die er dann anschließend als Komposition glücklicherweise auch für viele nachfolgende Klarinettisten festgehalten hat.
Das werden wir jetzt gleich auch noch hören zum Abschluss dieser Doppelkopf-Sendung. Das Ende dieser Fantasie. Herr Lammert, wir haben dann 4 Musiken gehört und ich war wirklich überrascht, als ich Ihre Musikauswahl gelesen habe. Es waren ausschließlich zeitgenössische Werke. Also kein Bach, kein Mozart, kein Beethoven, kein Brahms, kein Wagner, nur zeitgenössisches. Was sagt mir das? Was sagt uns das?
Naja, also Wagners Ring zu spielen, hätte das Format dieser Sendung erkennbar sofort gesprengt. Dass ich mich hauptsächlich oder gar ausschließlich mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzte, ist damit nicht gemeint. Für mich sind die von Ihnen gerade beispielhaft genannten Komponisten außerordentlich wichtig. Aber gerade in einer Sendung wie dieser muss man ja nicht für Bach, Beethoven oder Brahms Reklame machen, aber Zuhörerinnen und Zuhörer auf den ein oder anderen Zeitgenossen aufmerksam zu machen, der nach wie vor unter dieser Wahrnehmungsschwelle liegt, das war ein aus meiner Sicht jedenfalls zulässiges Kalkül.
Und nun also diese zeitgenössischen Klänge von Jörg Wittmann, gespielt vom Komponisten. Und das war H2 Kultur Doppelkopf, heute am Tisch mit Norbert Lammert, Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Lammert, ich danke Ihnen.
Ja, ich bedanke mich.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.